Sie alle ganz herzlich bitten, Platz zu nehmen für den dritten und abschließenden Beitrag des heutigen Panels zum Thema der Strategien. Ich freue mich sehr, dass wir René Winter, wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Mediathek, für den Vortrag gewinnen konnten. Sie hat eine ganz ausgezeichnete Monographie zum Thema Geschichtspolitik im Fernsehen verfasst, internationale Forschungsaufenthalte nachzuweisen und arbeitet sehr intensiv zu den Forschungsschwerpunkten Mediengeschichte, Gender, Migration, Postkolonialismus und Nachgeschichte der NS-Zeit. Heute spricht sie zu einem Forschungsprojekt der österreichischen Mediathek, ist auch als Vertreterin der Mediathek da. Ich bin sehr froh, dass wir auch ein ganz wesentliches Medienarchiv zu Gast haben dürfen bei der Paraflos und freue mich auf den Vortrag.
Danke. Ja, vorab, ich bin mir sicher, es ist jetzt eh schon öfter zum Thema gemacht worden, quasi die erschreckende Aktualität und die momentane Lebensrealität vieler Menschen mitproduziert durch eine Migrationspolitik, von der seit langem bekannt ist, dass sie eine Migrationsverhinderungspolitik ist und schrittweise das Menschenrecht auf Asyl und Schutz vor Verfolgung zurückgedrängt hat und so auch verantwortlich ist für die Zustände, in denen zigtausende Menschen momentan leben, weiterkommen, migrieren und flüchten müssen. In dieser nochmal drastischer und deutlicher gewordenen Realität, in den letzten Tagen einen Vortrag zu digitaler Migration und Homevideos fertigzustellen, hat sich zunehmend eigenartig angefühlt. Es geht dann auch nur mit diesem Hinweis, dass es neben und nach dem Mithelfen und Fluchthelfen und vielleicht auch Spenden auch um einen politischen Kampf gegen diese EU-Migrationspolitik geht, die nicht zuletzt ganz maßgeblich auch mit Sicherheits- und migrationspolitischen Konzepten aus Österreich und auch unter anderem auch aus einem SPÖ-Innenministerium gefüttert wurde. Gleichzeitig ist Video und kleine Videos im Netz als Mobilisierungstool gerade jetzt aktuell. Wo ist zu Hause Mama? Home-Videos im Migratory Archive. Johnny Cash, also es ist ein Titel eines Liedes von Johnny Cash, wer das nicht kennt, ich habe jetzt seit Juni einen Ohrwurm, seitdem ich das Abstract für diese Tagung geschrieben habe. Johnny Cash gibt in seiner 1959 auf Deutsch gesungenen Version von Five Feet High and Rising 4 Antworten auf die Frage, wo denn zu Hause sei. Auf der großen Straße, hinter blauen Bergen, in den grünen Tälern und bei den hellen Sternen. Anhand dieser 4 Verortungen möchte ich dann noch fragen, wo das Zuhause, das Home des Home-Videos ist, im Kontext von Bewegung und Migration, aber auch im Kontext von Digitalisierung und Archivierung. Zuerst eine kurze Verortung, von wo aus ich spreche. Hintergrund bzw. Ausgangspunkt meiner Überlegungen ist das Projekt The Changing Role of Audiovisual Archives as Memory Storages in the Public Space oder auch Wiener Videorekorder, eine Archivierung privater Alltagsdokumentationen an der österreichischen Mediathek. Die österreichische Mediathek ist das österreichische Archiv für Ton und Video und per Gesetzesauftrag verantwortlich für die Sammlung, Bewahrung und Zugänglichmachung des sogenannten audiovisuellen Kulturerbes, ausgenommen von Film auf fotografischem Träger und Fotografie. Sie wurde 1960 als österreichische Phonothek vom Bildungsministerium gegründet und ist seit 2001 eine Abteilung des Technischen Museums. Das Projekt wird vom BWTF finanziert, befindet sich im 2. Jahr. Genau, Projektmitarbeiterinnen sehen Sie auf der Folie. Im Projekt wurden und werden private Videoaufnahmen der 1980er und 1990er Jahre mit Fokus auf einen Bezug zu in Wien lebenden Menschen gesammelt. In der Mediathek werden diese, so es technisch noch möglich ist, digitalisiert und in einem weiteren Schritt zugänglich gemacht. Was hier jetzt so schnell gesagt ist, eben die Digitalisierung ist ja eine sehr anspruchsvolle und zeitaufwendige Aufgabe, wie jetzt auch Silvester Stöger schon sehr deutlich gemacht hat. Auch eben was Video betrifft, ist es sehr aufwendig, weil es sehr viele verschiedene Formate, vor allem aus Marktkonkurrenzgründen, auf den Markt gekommen sind und die Mediathek kann im Moment circa 14 oder 15 verschiedene Kassettenformate behandeln. Viele Bänder sind außerdem dreckig oder das Material aus Altersgründen anders beschädigt. Außerdem erfolgt Digitalisierung in Realtime und oft muss ein Band dreimal durchgeschleust werden, damit es geht. Genau. Die Zugänglichmachung ist abgestuft, je nach Bedürfnissen und Privatsphärewünschen der ÜbergeberInnen und reichen von Veröffentlichung von Clips im Internet über eine Ansichtsmöglichkeit vor Ort im Publikumsbetrieb der Mediathek bis zu einer Sperre für den öffentlichen Zugang. Die übergebenden Personen bekommen digitale Files ihrer Videos. Das ist auch oft die Motivation, die Videos herzugeben. Und im Fall, dass sie es möchten, ihre Videokassetten zurück. Um die Produkte nicht professioneller Film- bzw. Videopraktiken zu beschreiben, werden in der Forschungsliteratur verschiedene Bezeichnungen verwendet, die sich 4 zentralen Konzepten zuordnen lassen. Familie, Amateur, Home bzw. Heim und in definitorischer Nähe zu letzterem Privatheit. Stehen hinter diesen Bezeichnungen verschiedene Konzeptionen, auf die an dieser Stelle nicht weiter eingegangen werden kann, verdeutlichen sie auch die Breite und Heterogenität des damit bezeichneten Materials. Auch die Palette der in der Mediathek gesammelten Videos ist umfangreich und reicht von Reiseaufnahmen und Geburtstagen über Hochzeiten, Haustiere und Hausbau, selbst entworfene fiktionale Geschichten, Dokumentationen mit Vor- und Nachspann, Aufnahmen aus einem aktivistischen Zusammenhang, Kinder, Konzerte, Arbeit und Garten, hin zu Theater, FreundInnen, Ausflug und Sport. Die der Sammlung zugrunde liegenden Behelfsbegriffe private Videodokumentationen bzw. private Alltagsdokumentationen werden also bewusst weit gefasst. In Untersuchungen, die eher im theoretischen Umfeld der Cultural Studies angesiedelt sind, wie auch im englischen Alltagsgebrauch, hat sich der Begriff Home Movie oder Home Video etabliert, beziehungsweise zurückgehend auf Richard Charltons Untersuchung von Familienfotografien und Schnappschüssen, der des Home Mode. James Moran bezieht sich in seiner Untersuchung des No Place Like Home Video direkt auf Charltons Thesen und möchte, da der Begriff Home Video als Überbegriff für ein heterogenes Ensemble aus Waren, Praktiken und Dienstleistungen, wie zum Beispiel eben Videoausrüstung, Videofilme und Videopraxis verwendet wird, in Verstandenwissen als Begriff für die Amateur Practice of Video in the Home Mode. Obwohl oft betont wird, dass der Inhalt der Home-Videos gerade oft nicht das Home, das Alltägliche ist, sondern die, wenn auch kleinen Ausnahmen aus dem Alltag, verweist diese Bezeichnung also auf das Zuhause, das Heim, den privaten Wohnraum, die Heimat. Der Kommunikationstheoretiker David Morley betonte, dass Home oft den unhinterfragten Anker bzw. das Alter Ego von Hypermobilität bildet. In seiner Untersuchung Home Territories, Media Mobility and Identity zeichnet er unter anderem die historische Entwicklung der Vorstellung und Umsetzung eines Heims, Home, als privater familiärer Raum nach, der historisch eng mit der Popularisierung eines bürgerlichen patriarchalen Familienmodells verknüpft ist. Das weiblich konnotierte Heim, das Häuslichkeit und positiv konnotierten Zufluchtsort für weiße Männer bedeutet und einen Ort der Arbeit und des primären Betätigungsfeldes für weiße Frauen wird, so Morley, usually presented as the unchanging backdrop to the world of real historical activity in the outside world. In welchem Verhältnis jetzt Genderkonstruktionen und Konstruktionen von Home und Mobilität und Video miteinander stehen könnten, zeigt auch eine Werbung für eine Sony Handycam mit DVD-Funktion. Jetzt muss ich sie noch umschalten. So geht's nicht. Okay. So geht's auch nicht. So geht's auch nicht. Hat wer eine Ahnung, wie man da wieder rauskommt?
Ja, das ist
ungeneuer. Ah, okay. Falsch. Also jetzt kommt der Werbespot.
Papa. She's born, she said Papa.
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 So. Die Geschlechterkonnotation des Zuhauses ist hier schon fast überdeutlich. Gleich 3 Generationen weiblicher Familienmitglieder sind in diesem versammelt. Das Video dient hier dazu, den mobilen Vater trotz Abwesenheit mit diesem Home zu verknüpfen und mit dem Versprechen des Nachholens oder Wiederholens versäumter Momente, aber auch diese Geschlechterstrukturierung von Ab- und Anwesenheit, von Reproduktionsarbeit und Lohnarbeit zu stabilisieren. Bezeichnenderweise ist hier das erste Wort des Kindes dann noch Papa. Wo ist zu Hause Mama? Fragt hingegen Johnny Cash. auf der großen Straße, antwortet diese. Wo ist zu Hause Papa, fragt Cash, ganz gender mainstreamend, um sicher zu gehen, vielleicht hier auf dieser Straße, so auch der Herr Papa. Auf der großen Straße, also gerade nicht in der Wohnung oder im Einfamilienhaus. Was Johnny Cash anspricht, das Zuhause, das Home, das nicht oder nicht mehr an einen bzw. den angestammten Platz des Eigenheims gebunden ist, davon schrieb im Zusammenhang mit Kommunikationstechnologien der Cultural Studies Theoretiker Raymond Williams 1974. Mobile Privatization nennt er ein von ihm beobachtetes Phänomen, das heute mit der Allgegenwart mobiler Kommunikationstechnologien weit verbreitet und nicht mehr wegzudenken ist. Er beschreibt es als eine at once mobile and home-centered way of living, die sich insbesondere, und er beschreibt es auch in einem Buch, wo er über Fernsehen schreibt, in der Struktur der Fernsehübertragung ausdrücke. Fast 10 Jahre später spricht Williams in einem anderen Kontext über dieses Phänomen, in einem Text über Problems of the Coming Period. Ausgehend von der Frage, mitten in der Thatcher-Ära, also Mitte der 80er Jahre, warum bestimmte Verschlechterungen und Belastungen nicht die starken und kollektiven Reaktionen nach sich ziehen, die sie schon einmal bewirkten, verweist der marxistische Theoretiker ebenfalls auf diese mobile Privatisierung. Diese bringe eine neue Form der Identität mit sich, die privat sei und konsumorientiert, wobei ein Großteil des Konsums auf das Zuhause und den Wohnsitz konzentriert sei. In dieser privatisierten Sphäre würde ein Hauptteil der produktiven und kreativen Tätigkeiten von Menschen ihren Ausdruck finden. Er sagt dann aber, at the same time, it is not a retreating privatization of a deprived kind, because what it especially confers is an unexampled mobility. You may live in a shell of this kind in which you and your relatives, your lovers, your friends, your children, this small unit entity is the only really significant social entity. It is not living in a cut-off way, not in a shell that is just stuck. It is a shell which you can take with you, which you can fly with to places that previous generations could never imagine visiting. You can move all the time in society, choosing the places you're going to. You take the shell with you. You're given this sense that is offered as a primary identity, as a real life. Home-Videos sind, so möchte ich argumentieren, ein Teil dieser mobilen Shell, der Schale, die uns umgibt und die mitnehmbar ist. Die audiovisuellen Repräsentationen der Familienmitglieder, ihre Geschichte kann mitgenommen, verwahrt und woanders zu anderen Zeitpunkten und an einem anderen Ort wieder hergezeigt werden. Das Home liegt in den geteilten Erinnerungen und Bezügen. Vielleicht finde ich dich, finde ich mein Zuhause auf der großen Straße, schließt die erste Strophe. Der britische Medienwissenschaftler John Fisk, der unermüdlich das aktivistische und subversive Potenzial von Video und auch anderen Medien betonte, sah in der Videotechnologie trotz ihres dominanten Einsatzes zu Überwachungszwecken auch Chancen der Demokratisierung, denn, wie er meinte, eine neue Technologie bestimmt nicht aus sich selbst heraus, dass sie oder wie sie verwendet wird. Und er sagt weiter eben zu Video, das Video hat technisch unaufwendige sowie hochtechnische Formen und deshalb widersprüchliche Gebrauchsweisen. Es kann dazu verwendet werden, uns Wissen zu vermitteln und Wissen über uns zu gewinnen, uns Zugang zu einem Macht- und Wissenssystem zu verschaffen, während es uns einem anderen unterordnet. Es ist sowohl ein Instrument der Kommunikation als auch eines der Überwachung. Es kann vom Machtblock genutzt werden, um das Kommen und Gehen der Leute zu kontrollieren. Aber genauso gut können die Kameras um 180 soziale Grad gedreht werden, um zu zeigen, was der Machtblock mit den Menschen macht. Auf der großen Straße referiert in diesem Zusammenhang auch auf die Straße, auf der demonstriert und protestiert wird. In den 1980ern noch vornehmlich in Alternativvideogruppen organisiert, wie zum Beispiel rund um den Video- und Gewerkschaftsaktivisten Heinz Kranzer im BUK. Da hat die Mediathek jetzt 800 Kassetten übernommen, der Heinz Kranzer war GLB, also gewerkschaftlicher Linksblock-Aktivist und im WUK und ist im März 2014 gestorben. Und das WUK hat quasi und viele verschiedene andere, also die KPÖ einen Teil und dann Privatpersonen einen Teil, ein Konglomerat, also ein riesiges von VHS-Kassetten und dann später DVDs und Festplatten übernommen. Und die Mediathek hat es jetzt irgendwie, also im Rahmen dieses Projekts übernommen und wird das digitalisieren. Und er hat eben ganz viele Demonstrationen, aber auch zum Beispiel ganz viele Sitzungen im WUK aufgenommen, was historisch extrem also einerseits einzigartig ist, also dass sich die Leute auch filmen haben lassen bei ihren, also es gibt zum Beispiel die Konflikte autonome Frauengruppe gegen WUK Delegierten im Kongress, Versammlung, und also es sind, glaube ich, sehr spannende Sachen dabei, aber es ist eben noch nicht durchgerutscht durch die Digitalisierung. Genau, also in den 80er Jahren noch vornehmlich in Alternativvideogruppen organisiert, ist auch aus heutigen politischen Auseinandersetzungen das Video und seine schnelle Verbreitung jetzt über Social Media nicht mehr wegzudenken. Denken wir etwa in den letzten Tagen an die Jobbik-nahe Kamerafrau in Ungarn, die einem Flüchtenden mit Kind das Bein gestellt hat, oder an zahlreiche Videos, die Gewalt von Polizei und Behörden dokumentieren, oder die Selbstdokumentation sozialer Bewegungen. Zum nächsten, hinter blauen Bergen habe ich Migration zugeordnet. Videotechnologie spielte und spielt eine nicht unwesentliche Rolle in der transnationalen Kommunikation im Kontext von Arbeitsmigration und Flucht. Neben Audiokassetten, besprochen und per Post hin und her geschickt, zirkulierten auch Videos zwischen Familienmitgliedern und FreundInnen in verschiedenen Ländern. In den 1980er und 1990er Jahren in Form von sogenannten Videobriefen. Aber es wurden beispielsweise auch andere Tätigkeiten auf Video dokumentiert, wie Vereinstätigkeiten oder Sportturniere. Im Zuge des Projekts in der Mediathek wurden Aufrufe in Türkisch, Serbokroatisch und Deutsch verfasst, Videos einzusenden. Bisher wurden sehr wenige Videos mit einem direkten Bezug zur Migration nach Wien an die Mediathek übergeben. Das kann verschiedene Gründe haben. Hauptsächlich liegt es, denke ich, an zweien. Erstens, die Bereitschaft, die eigenen privaten Videos einem öffentlichen Archiv zu übergeben, hängt vom Verhältnis zu dieser Institution ab. Ein nicht geringer Prozentsatz der ÜbergeberInnen sind Personen, die in irgendeiner Art und Weise der Mediathek oder dem Technischen Museum nahestehen. Sei es als Angehörige oder Bekannte von MitarbeiterInnen, häufige BesucherInnen des Technischen Museums, in dem die Mediathek eben eine Abteilung ist, etc. Hier wirkt sich aus, welche Vorgeschichten und Kontakte es gab und dementsprechend, wie die Bereitschaft der Institution ist, auch WienerInnen mit Migrationshintergrund als selbstverständlichen Teil ihres Publikums zu sehen. Wie auch mehrsprachige ArbeitnehmerInnen zu beschäftigen und das auch in Entscheidungs- und Gestaltungsfunktionen und nicht nur in Aufsichtsfunktionen zum Beispiel. Zweitens, zweite These dazu, dass es eben fast keine Videos gibt im Moment, also in der Mediathek. Viele dieser Videos wurden schon digitalisiert. Diese These müsste verifiziert werden. Das ist jetzt was ich vor allem in Gesprächen, also diesen Eindruck habe ich in Gesprächen gewonnen. Während soziale Gruppen oder Familienverbände, die eher sehr nah aneinander wohnen und nicht viel umgezogen sind, noch eher Kisten mit Videokassetten in ihren Kellern, Dachböden oder unter dem Bett haben, wurde in verstreuten Familien, so ist anzunehmen, früher damit begonnen, das audiovisuelle Familienarchiv, so es existiert, zu digitalisieren und damit mobil und verbreitbar zu machen. Zusätzlich betreiben viele kleine selbstständige Unternehmen, die zum Beispiel auch Hochzeitsvideos machen auf türkischen Hochzeiten, auch einen Digitalisierungsservice alter Home-Videos. Also es geht oft so in einem. Ja, da ist vielleicht auch die Frage, wie geht man damit um, dass jetzt quasi da eine Sammlung entsteht in der Mediathek, wo quasi oder Wien als Migrations- und Einwanderungsstadt nicht auf diese Art und Weise repräsentiert ist. Genau. In den grünen Tälern. Ein Hauptbestandteil der Wiener mobilen Videofilme sind Ausflugs- und Reisevideos. Es wird gerade eben nicht das Home aufgenommen, sondern der Ausreißer aus dem Alltag. Das andere des Homes in jedem Sinn, sowohl des Heims wie auch der Heimat. Die Reisevideos verraten nicht nur etwas über touristische Praktiken und Reiseziele, sie offenbaren auch Perspektiven und Begegnungsräume mit dem als anders wahrgenommenen und konstruierten. Postkoloniale TheoretikerInnen wie Stuart Hall und Homi Bhabha haben zum Beispiel darauf hingewiesen, dass und wie Repräsentationen des anderen immer auch die Funktion haben, das eigene zu konstruieren und abzugrenzen. Anhand von Reisefotografie betonen zum Beispiel Barry Curtis und Claire Palaczkowska, taking photographs can be a way of maintaining a relationship of controlled proximity and distance to a lived environment. A rigorous campaign of isolating and shooting segments of the view, of using the mechanism of representation to secure identity and point of view, is one way of restoring subjectivity through a process of objectification. this excessive and sometimes obsessive activity may be regarded as a compensation for the relative powerlessness of verbal language, which is habitually used to assimilate and process experience. Die visuelle Praxis des Aufnehmens habe demnach eine objektivierende Funktion, die nicht nur zum Ziel hat, Subjektivität und Identität herzustellen und abzusichern, sondern auch Kontrolle wieder zu erlangen oder zu erlangen. Die schließlich in Videohandbüchern gegebenen Anleitungen und Tipps zum Ausflugsfilmen eröffnen ebenfalls Blicke auf Kontrollversuche. Hier, das kann man jetzt nicht lesen, aber es wird hier oben so die Anleitung gegeben, der Höhepunkt des Ausflugs, das Picknick, wird mit einem Totalen vorbereitet, die Totale habe ich jetzt abgeschnitten, lieber um, die Landschaft voll zur Geltung kommen lässt, das Ausbreiten der Picknickdecke schafft den Übergang zum fröhlichen Schmaus im Freien. Also es werden so Motive vorgeschlagen. Und genau, hier steht eben, nichts kann Menschen so lebendig einfangen wie Video. Hauptmotiv ist hier das Mädchen auf der Schaukel, also es ist auch diese Einfangen-Metapher. Ja, und Action und menschenlebendiges Leben gehören zur Videografie. Die Menschen vor unserer Kamera sollen und dürfen sich bewegen. Was hier auch deutlich wird, die Kontrolle über die Repräsentation der Familie hat in diesen Darstellungen eindeutig das männliche erwachsene Familienmitglied. Das entspricht dem, was der Kommunikationstheoretiker Roger Audin, der bereits 1995 einen Sammelband über den sogenannten Film de Famille, den Familienfilm, herausgegeben hat, über den familiären Erinnerungsraum des Home Movies schreibt. Er schreibt eben, dass dieser ursprüngliche Platz, also Kommunikationsraum des Home Movies, der Familial Memory Space ist und dieser sei untrennbar verwoben mit einem bürgerlich-patriarchalen Familienmodell. Der Vater filmt, er konstruiert und bestimmt die Familiengeschichte und kontrolliert ebenfalls ihre Vorführung und Interpretation. Die entstandenen Filme ähneln, so Audin, einem Album of Moving Photographs. Die Lektüre oder Rezeptionsmodi dieses Kommunikationsraums können dann aber auf sehr unterschiedliche Arten ausfallen, nämlich eben entweder privat oder intim, wobei er definiert das so, im privaten Modus rekonstruiert eine Gruppe oder Familie die gemeinsame Geschichte, während das Dokument gemeinsam angesehen wird. Das ist auch ein sehr konsensueller Vorgang, also wo Konsens hergestellt wird. Im intimen Modus reflektiert jedes Familienmitglied einzeln über ihre seine Rolle darin, wo dann sehr unterschiedliche Versionen rauskommen können von den gemeinsam gesehenen audiovisuellen Darstellungen. Parallel zur Veränderung und Differenzierung von Familienstrukturen geschahen technologische Entwicklungen, die große Auswirkungen auf Aufnahme- und Rezeptionssituationen hatten. Aufnahmegeräte wurden kleiner, Material billiger, Video wurde digital. Als Konsequenz filmten nun nicht nur mehrere Familienmitglieder, auch die Filme und Videos bewegten sich an andere Orte. Sie werden im Internet geteilt und von verstreuten Mitgliedern separat angesehen. Oder nennt dies den Ego Space of Communication. Diesem entspricht dann zusätzlich zum privaten und intimen der Testimonial Mode, in dem das Subjekt, wie er sagt, gives its perspective on what it sees or on what it has seen, in this case on the life of the family. Diese nicht mehr zentralisierte Aufnahme- und Rezeptionssituation eröffnet so oder auch Raum für Konflikt und Dissens. So, bei den hellen Sternen. Die hellen Sterne sind in diesem Vortrag im Archiv und im Internet. Oder beschäftigt sich in diesem Text weiter mit der Frage, was passiert, wenn sich die Home-Movies und Videos in andere Kontexte bewegen. Was also geschieht, wenn private Aufnahmen ins Internet, ins Archiv oder ins Fernsehen kommen und damit den Zusammenhang, in dem sie produziert wurden, verlassen. Wenn das Home-Video, wie im Fall des Projekts an der österreichischen Mediathek, im öffentlichen Archiv digitalisiert, beforscht und aufbewahrt wird, würde es nach Audin zwei neue Kommunikationsräume betreten, nämlich den Documentary Space und den Collective Memory Space. Audin unterscheidet hier nach der Funktion der audiovisuellen Dokumente. Im Documentary Space fungiert das Video als historisches Dokument und wird somit auch im dokumentarischen Modus gelesen. Im Collective Memory Space ist es Stimulator von kollektivem, meist regionalem Gedächtnis und wird im privaten Modus gelesen. Er spricht hier also auch über sehr ortsgebundene und statische Sammlungen und betont, dass diese Sammlungen, also eben wie, also also wie sie die der Mediathek zum Beispiel eine wäre oder ist, auch oft Einschränkungen unterliegen. Nach der Aufgabe der betreibenden Archive sind es oft regionale oder nationale Einschränkungen, eben was gesammelt wird, aber auch thematische. Demgegenüber argumentiert die Filmwissenschaftlerin Patricia Zimmermann, dass der Fluidität und dem professorischen Charakter des Home Movies an sich nur ein Migratory Archive gerecht werden könnte. Sie sagt eben, dass Home Movie Archival Objects are not static, they should not be sacralized, monumentalized or fossilized. They are mobilized to create a collaborative, performative space for the imagination of new histories, new futures, new public works, the Migratory Home Movie Archive. In ihrem programmatischen Text, eben Speculations on Home Movies, plädiert sie dafür, dass diese disparaten und unvollständigen Objekte auch die Möglichkeit bieten, die Filmgeschichte und Historiografie zu reformulieren und herauszufordern und abseits eines narrativen Zugangs Geschichten des Nicht-Narrativen, Nicht-Kommerziellen auszugraben, um eben Geschichten freizulegen auf der Industrial, Educational, Exploitation, Pornography, Blaxploitation, Experimental, Documentary, Travel, Missionary, Independent Government, Propaganda. Ein solches Home-Movie-Archiv sollte ein Prozess sein, kein fertiges Produkt. Es sollte eines der Polyphonie und der Veränderung sein. Also es sind zwei sehr unterschiedliche Archivgedanken jetzt, also so zum Schluss. Und vielleicht damit zurück noch einmal zur Aktualität. Im Sommer, als noch Treskirchen und die dortigen Zustände mehr im medialen Vordergrund standen, ging über Social Media die Meldung um, dass Sicherheitskräfte in Treskirchen Handylinsen von Refugees zerkratzten, um den Videos, die es ins Netz und zum Teil sogar ins öffentlich-rechtliche Fernsehen geschafft haben, Einhalt zu gebieten. Wie viele das tatsächlich betroffen hat und wie die Geschichte weitergegangen ist, konnte ich jetzt nicht mehr eruieren. Es gibt auf jeden Fall eine lange Diskussion über den Wahrheitsgehalt dieser Geschichte. Oder es gab ein Foto also auf Facebook, aber es gibt auch, also Anwalt Georg Zanger nahm sich dieser Fälle an. Fest steht, dass Video eine enorme Rolle spielt auf sehr unterschiedlichen Ebenen. Im Sinne eines Migratory Archives von Zimmermann würde sich dann auch die Frage stellen, wie, wo und ob solche Videos wie das folgende archiviert werden, im Sinne auch einer Relevanz des Ephemeren. Dieses Video hatte heute in der Früh 7 Views auf YouTube und 2 davon mindestens war ich, glaube ich.
Aram, langsam. Like.
Es ist ein Deutschkurs für Treskirchen. Gemacht von dieser.
Okay. Langsam. Langsam. The opposite. Tont. Tont. Schnell. Schnell. Langsam. Schnell.
Ja. Es ist eben, also weil es vorher kurz in der Diskussion gekommen ist, auch YouTube als Archiv, würde ich nur auch, also es findet sich zweifellos, also ganz viel von dem, was jetzt Zimmermann, finde ich, als Migratory Archive beschreibt, könnte YouTube theoretisch sein, wenn es, wenn quasi die Produktionsbedingungen andere wären, also um so ein auch sehr aus einem anderen Zusammenhang einen Begriff zu gebrauchen, genau, weil die Logiken von YouTube, also es ist quasi disconnected, also die Produktionsbedingungen oder die Bedingungen der Speicherung oder auch der Zugänglichkeit sind von den Usern entkoppelt. Genau, es ist quasi im Endeffekt keine Speicherung oder ein Wiederfinden garantiert und es können Dinge gelöscht werden. Das ist vielleicht das Problem. Genau. Und sonst schließe ich mit
Oro. Bye bye. Tschüss. Auf Wiedersehen. Hallo.
Yep.
Guten Tag.
Das sollte doch nicht passieren.
Dann Und vielen Dank auch für diesen abschließenden, wichtigen Beitrag, der das Band, glaube ich, sehr sinnvoll und sehr gut auch ergänzt und abrundet und gerade auch politische Implikationen nochmal mit hereinholt. Eine erste Frage, um das vielleicht auch dann fürs Publikum gleich aufzumachen, schließt dann die abschließende Bemerkung zu deinem Vortrag an und auch verknüpft sich ein bisschen mit der Frage, wie das aussieht mit dem Mangel oder möglichen Mangel an Quellen von Migrantinnen und Migranten, die zur Verfügung gestellt werden. Müsste man, also auch unter Einrechnung deines Theoriesets, sich nicht fragen, wie es um die Produktionsmittel bestellt war und ist? Ob das nicht auch eine Frage von Leistbarkeit ist, so diese Form von Video, Selbstdokumentation anzulegen, durchzuführen, über einen relevanten Zeitraum auch fortzuführen?
Ja, danke für die Frage. Aber es ist eben so, dass es total, also es gibt die Erzählungen davon, dass es da total viele Videos gibt. Also die erstens, gibt es die Dokumentation zum Beispiel von Sportvereinen und von allen möglichen Aktivitäten und Kulturvereinen hier in Wien. Also das weiß man, aber also das Material kommt nicht in die Mediathek. Also das andere, was es auch gab, waren diese hin und her geschickten Videobriefe. Und ja, also das sind Erzählungen, ja, also von dem, was ich irgendwie jetzt auch von es gibt ein Arbeitskreisarchiv der Migration, die hören auch immer wieder von Videokassetten, aber man bekommt sie nicht. Es ist ein bisschen lustig, weil quasi der zweite andere große Bereich, wo das so ist, dass man weiß, dass es ganz viele Videos geben muss, aber es kommt keins in die Mediathek, ist der des Amateurpornos. Mhm. Also wo das auch ganz, also wo man weiß, also aus zum Beispiel Mitglied, also aus dem ÖKM, also österreichisches Kontaktmagazin, aus Anzeigen, dass es ganz viele produzierte Dinge gab. Und ja, also ein bisschen ist es verständlich, warum niemand seine oder ihre Pornos der Mediathek gibt oder so, aber also dass es den Weg nicht findet in die Mediathek, möchte ich nur sagen, heißt nicht immer, dass es das nicht gibt.
Ja. Ja. Nein, für mich war das nur die Frage nach den Möglichkeiten.
Dem wollte ich widersprechen. Mhm. Es war ein wichtiges Kommunikationstool und auch, also ja, also so teuer war es dann auch nicht mehr, Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre oder so. Ja.
Wunderbar, ja. Dann würde ich das jetzt öffnen fürs Publikum. Bemerkungen, Fragen?
Sehr angesprochen worden eben, es wäre ein ganz gutes Migratory Archive, wenn es nicht diese Löschungen geben würde. Irgendwie gibt es aber doch auch dann die Möglichkeit, bei YouTube zum Beispiel an die Dinge ranzukommen, die eigentlich gelöscht worden sind, weil ich habe einmal eine Kunstinstallation gesehen, ich glaube, das war auf der Transmediale in Berlin 2013 oder so, und da haben sie genau mit diesen unerlaubten oder gemeldeten oder anstößlichen Dingen gearbeitet. Ich weiß jetzt nicht, aber es wäre vielleicht ganz interessant, wenn man sich damit beschäftigt, wie die Mechanismen sind und so weiter von diesen Fast-Archiven, weil das ja so interessante Zwischenarchive aufmacht, nämlich diese kurze Zeitspanne, in der das online ist und dann noch nicht gelöscht eben ist auch ganz spannend, welche Themen da so reinkommen. Und in dem Zusammenhang, also ich meine, ich schaue eigentlich, ist mir aufgefallen, dass ich viele Videos schaue von Themen, die so im Grenzbereich des Legalen sich bewegen. Also ich habe jetzt auch wieder gelesen, es wurde ziemlich festgenommen, also in den Home-Videos sieht man dann oft ja auch so im Hintergrund Dinge, die nicht legal sind, also jemand wurde dann ausfindig gemacht, weil die Hanfplantage irgendwie so im Hintergrund ist. Ja. Also ich finde das ganz spannend, dieses Zwischenarchiv, dass da so ein rechtsfreier Raum aufgemacht wird, der dann wieder kurz weg ist, wollte ich nur so kurz einmal anmerken, ob ihr da in eurer Arbeit irgendwie versucht, in solche Dinge reinzukommen oder ob das eh irgendwie kein Thema ist. Und zu dem anderen, was gesagt wurde über die Struktur auch oder über den Blick innerhalb der Home Movies, der immer auch eigentlich von männlichen Familienmitglied angeregt wurde, ja, ist sicher so, empfinde ich auch, also wenn ich also unsere Home-Videos denke, die mein Vater so gemacht hat, wobei da für mich schon immer auch, wenn ich mir die jetzt so anschaue, im Nachhinein diese Zweiteilung da ist, also es gibt den Kameramann und es gibt den Regisseur, ja, es ist nicht immer der Kameramann, erzählt auch die Geschichte, also mir ist dann aufgefallen, dass, also der Kameramann ist meistens männlich, ne, aber sehr oft wird die Geschichte dann von jemand anderem erzählt, also oder auch aufdoktriert. Ja, so.
Aha. Kann ich nur nachfragen, aber da geht es um Nachvertonung oder quasi, oder und da geht es um Film wahrscheinlich und nicht um Video, oder?
Ja, also das wäre das, was man damals halt noch nicht auf YouTube gehabt hätte, ne? Ja. Also schon, ja.
Na, aber um Super 8 oder so zum Beispiel.
Ja, genau. Genau. Okay. Ja, hm. Ja, ja. Ja.
Ich finde es recht interessant, dass wir in allen drei Vorträgen und in den Diskussionen danach immer wieder auf YouTube als Archiv gestoßen sind. Und gerade das mit den Home-Movies und ich kann es jetzt nicht zitieren, aber deine Ausführungen, sind mir da jetzt neue Ansätze irgendwie bewusst geworden, weil ich wollte eigentlich nur in meinem Vortrag sagen, dass ich YouTube als Archiv total anzweifle, weil niemand wird sozusagen seine eigenen Daten als in die Cloud stellen, also das ist keine Archivierungsstrategie als Archiv. Aber so wie du gesagt hast, dass sozusagen Home-Movies als Kommunikationsmittel wie diese Videobriefe und so weiter, wäre ja YouTube eigentlich, also YouTube ist für mich sozusagen Distributionsarchiv, ein Kommunikationsarchiv. Und dafür ist YouTube sozusagen als Archiv sozusagen akzeptierbar, sozusagen, dass man dort eine Sammlung hat von Content, der sozusagen in der als Kommunikationsmittel dient, der immer zur Verfügung steht. Das wollte ich jetzt nur mal anmerken, also das passt recht gut sozusagen als zweckbezogenes Archiv zu verstehen.
Ja, es garantiert halt überhaupt keine so langfristige Archivierung oder also weiß nicht, also in der Mediathek, das ist ja alles ausgerichtet auf wirklich, dass das Jahrhunderte noch irgendwie Bestand hat, weil das eben immer wieder digital migriert, von einem Format zum nächsten und auf mehreren Servern in Österreich verteilt. Falls einem Server was passiert, dann irgendwie gibt es noch drei andere und so. Also eben, und also das zu garantieren oder so, jetzt ja, und auch dieses eben Digitalisierung in der bestmöglichen Version und irgendwie möglichst verlustfrei und so, das macht halt YouTube, also es sind halt voll andere Ansätze, ne? Also aber ich gebe dir recht, dass also so als quasi als momentanes Zwischennutzungsarchiv, also ich finde es auch total notwendig.
Also trotzdem ist ja eigentlich sozusagen die traurige Realität, dass wahrscheinlich kein anderer Konzern die Möglichkeit hat, Daten Langzeit zu archivieren als Google. Das muss man sich natürlich schon nochmal überlegen. Da kann jegliches Institut als Archiv oder österreichische Mediathek oder welche Institution auch immer, kann da bei den besten Standards nicht mithalten, was Google schaffen könnte. Leider Gottes. Also das muss man sich schon mal bewusst sein.
Wir haben ja heute auch schon gehört von den quantitativen Methoden, die in geistes- und sozialwissenschaftlichen Arbeitsfeldern plötzlich so verstärkt einrücken. Und wenn man dann, ich weiß nicht, an das Stanford Literary Lab denkt, die dann halt mit Google Books gemeinsam arbeiten, also da scheint schon auch eine Brücke in die Richtung da zu sein. Und mit YouTube, also ich würde dir da auch zustimmen, das ist eine Notwendigkeit, aber es ist halt auch eine Strapazierung des Archivbegriffs, das glaube ich, das muss man schon ganz klar sagen auch. Andere Fragen, Anmerkungen vielleicht noch?
Ich habe nur eine kurze Frage, das ist vielleicht auch zu früh, aber es gibt ja total viele verschiedene Videos von den aktuellen Flüchtlingsströmen, die teilweise von den Flüchtlingen selbst gemacht werden, teilweise von Journalisten, teilweise von Privatpersonen, die in Österreich gemacht werden, die in Griechenland gemacht werden, die also in verschiedenen Ländern gemacht werden. Gibt es da irgendwie schon Ideen, wie man das vielleicht zusammenbringen kann? Also ich habe da manchmal die Vorstellung, dass das spannend sein könnte, sich das anzuschauen, wie das unterschiedlich, aber wahrscheinlich sind jetzt gerade andere Themen in dem Thema wichtiger.
Ich weiß von nichts, aber ich muss sagen, also ich habe jetzt auch, also eh für den Vortrag, ich habe gesucht und es war gar nicht so leicht, irgendwie Dinge zu finden. Ja, also ich weiß von nichts, aber vielleicht weiß jemand anderer von etwas. Und andererseits glaube ich tatsächlich, dass es im Moment um andere Dinge geht. Also ich war vorgestern am Hauptbahnhof und also es geht irgendwie um andere Dinge, weil da waren zum Beispiel auch, also da waren so, also es ging darum, eine Halle freizuräumen, wo Schlafplatz war und alles in die nächste Halle oder so wieder aufzubauen. Und es gibt eine Kinderecke oder es gab eine Kinderecke, die halt auch transportiert worden ist, rüber transportiert worden ist. Und da waren zum Beispiel ganz viele Zeichnungen und ich habe halt das Gefühl gehabt, diese Zeichnungen werden jetzt, ich muss sagen, ich habe eben nicht so viel Zeit gehabt, zum Hauptbahnhof zu gehen. Es gibt dann Leute, die jeden Tag dort waren oder so, ja, und ich bin da hingekommen und habe diese Zeichnungen gesehen und habe mir gedacht, man kann nicht, die werden weggeschmissen oder so, ja. Aber ich glaube, de facto gibt es wirklich dringlichere Probleme, nämlich, dass die Betten rüberkommen. Also, und so glaube ich, ist es ein bisschen im Moment, also kommt es mir so vor, aber ich weiß nicht, ja. Aber ich meine, es bräuchte nur, auch vielleicht einen Anstoß oder dass irgendwie Leute anfangen, irgendwas mit Hashtags, irgendwie Videos zusammenzufassen oder so. Also
vielleicht eine kurze Anmerkung dazu, eben auch direkt zu der Frage und das nochmal in diesem Sinne dessen, was ich vorher gesagt habe, dass diese Auflösung oder der institutionellen Power jetzt, was eben da diesen Aktivismus betrifft, oder also dieses Aktivwerden betrifft, es gab gerade jetzt in der Situation am Westbahnhof, ich glaube, der erste große Strom, der gekommen ist an Menschen, das war halt direkt am Wochenende, war es ein Samstag oder war es ein Sonntag, ich weiß nicht mehr. Aber ich habe eben mitbekommen, weil ich gerade in anderen Kontexten unterwegs war, dass die UNO eben beauftragt hat, einen Regisseur das zu dokumentieren. Und da war genau das Problem, dass sich eben in der Schnelligkeit, die gegeben war, eben die Tontechnik nicht hat finden lassen, weil einfach alle Firmen, die das irgendwie machen, halt am Wochenende einfach zu haben. Also es ist, kommt eben auch dazu in diese Logik. Das heißt, ich glaube, es gibt schon noch so ein bisschen ein Vertrauen darauf, dass das eh öffentlich, also dass das eh dokumentiert wird und dass eben aus dem heraus, glaube ich, dann das ist so eine zweischneidige Geschichte. Aber nur als Anekdote dazu, eben da gab es eben genau dieses Problem, ja, Institution dazu am Wochenende.
Zum Thema Hauptbahnhof. Was ich sehr spannend fand, dass ich dort war, und das passt irgendwie die Macht des Klicks und eben auch die Demokratisierung der Aufnahmeformen. Das ist sehr spannend, weil wie ich da war, also einerseits habe ich mich selbst gefragt, darf ich das jetzt fotografieren oder soll ich das fotografieren? Müsste ich jetzt jeden fragen? Weil da schon auch eben so moralische Fragen reinkommen. Wo ist die Grenze zwischen Voyeurismus und Dokumentation etc.? Weil wenn man es für ein Medium macht, das ist klar, aber wenn man es jetzt nur für sich selbst macht, das ist eben wieder so grenzwertig. Aber was ich eben sehr spannend fand, war, dass die Flüchtlinge auch aufgefilmt haben. Nämlich, dass sie die Helfer gefilmt haben. Mhm. Dass irgendwie diese klassische Machtverteilung zwischen den Helfern und denen geholfen wird, also es nicht umdreht, aber ein bisschen verändert. Mhm. Und dann denkt eigentlich auch, die nehmen diese Bilder jetzt mit, oder das Video ist jetzt mit nach Deutschland. Festigt sich natürlich auch, also eben Bilder und also diese Dokumente als Bausteine der Erinnerung natürlich auch. Und auch teilweise natürlich auch, vielleicht auch wieder als Verfälschung der Erinnerung natürlich zum Teil. Ich fand das sehr spannend, diesen Aspekt eben, dass er jetzt wirklich auch demokratisiert ist, dass auch der Blick eben auch zurückgehen kann und auch die Dokumentation zurückgehen kann. Und dass man eben selber auf der anderen Seite, ist derjenige, der gefilmt wird, finde ich natürlich auch gut und wichtig. Zu YouTube wollte ich noch sagen, was man nicht vergessen kann, da ist das natürlich auch, dass es viel Zensur gibt natürlich, dass da auch Sachen raus, also bestimmte Sachen nicht draufgeladen werden dürfen, gemeldet werden können, etc., also dass das einfach auch nicht zu unterschätzen ist. Ja, das ist, wollte ich auch noch. Und genau, wie schon gesagt wurde, ist es sehr eine, zumindest teilweise ein Kommunikationsmedium, während die klassischen Home-Videos ja für einen internen Kreis gedacht waren, oder wird das ja bei YouTube hochgeladen mit dem Gedanken, dass es sich die ganze Welt anschauen kann. Das heißt, was man da online stellt, quasi, ist sicher schon mal was anderes.
Noch eine Rückfrage auch, aber hast du mal solche Videos gesehen auch von, dass Leute filmen, aber ich habe, also die Videos, die entstehen, dann von Refugees gemacht, von Helferinnen, hast du sowas schon mal gefunden? Irgendwo? Ja. Okay. Also vielleicht ganz kurz noch zu Home-Videos und YouTube ist auch ganz lustig, weil ich habe da auch also so klassische Home-Videos auch mal gesucht auf YouTube und es gibt schon welche, die dann die eigentlich für diesen Familienkreis bestimmt waren, dann darauf laden, aber auch eben vor allem zum Teilen, also innerhalb der Familie, glaube ich, aber es ist dann halt anschaubar für alle. Ich jetzt sehr, also als neugieriger Mensch sehr lustig finde.
Eine letzte Wortmeldung lassen wir noch zu, sonst wird das mit der Zeit zu knapp.
Nur noch zu dem Open Data, über das wir gestern geredet haben, ist mir noch diese Parallelität aufgefallen. Von einerseits ist am Westbahnhof auch ein Schild, auf dem draufsteht, man soll die Flüchtlinge nicht fotografieren, um die Privatsphäre zu wahren. Und andererseits gibt es immer wieder Fotos von vermissten Personen, die irgendwie das letzte Mal an der ungarischen Grenze gesehen worden sind, wo ich mir denke, wenn man diese Fotos und Videos sammeln würde, dann könnte man ja theoretisch auch mit Gesichtserkennung irgendwie schauen, wo Personen das letzte Mal gesehen worden sind.
Ich glaube, es ist immer die Frage, also mit welchen Netzwerken oder mit wem, welche Suchnetzwerke man auch bedienen möchte. Oder es ist was anderes, wenn man irgendwie in einer Community ist, wo irgendwie Leute sind, die den gleichen Weg vielleicht zurückgelegt haben oder die an dieselben Orte gehen. Oder ob man sich ins Internet begibt, mit Gesichtserkennung, glaube ich, das ist ja auch ganz stark konnotiert mit einem, Schengen-Informationssystem oder mit einem Polizeiapparat, der auch so operiert. Genau, wo es im blödesten Fall ja passieren kann, dass sie dir dann nachweisen, dass du schon woanders eingereist bist und du Dublin-mäßig dann wieder dort. Also deswegen glaube ich, ist es da ganz gut, auf dieses Analoge zurückzugehen. Ja. Oder das steht vielleicht dahinter.